Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Willkommen zur Episode 5 des Podcasts, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Es gibt hier nun weitere 3 Folgen. Folge 11 mit dem Titel »Ein Club erreicht in der Bundesliga die Insel der Glückseligen«. Hierin geht es um den FC Bayern unter Neudecker und Schwan und um meinen zweiten Aufenthalt auf Sylt. Weiter geht es in Folge 12 mit dem Titel »Die Bundesliga stagnierte und meine Motivation auch«. Mit einer sportlichen und wirtschaftlichen Analyse der Bundesliga im 6. Jahr nach der Gründung und um eine für mich persönlich nicht so prickelnde Motivationslage mit dem abschließenden Ergebnis meines dritten Sylt-Aufenthalts. Und Folge 13 mit dem Titel »Kaiser Franz und der King of MVS« handelt dann von dieser dritten Zeit auf Sylt und vom Beginn einer wunderbaren, spannenden, erlebnisreichen Zeit mit allen dienstlichen und privaten Freiheiten. Ebenso wird die weiterführende Situation in dem Star des FC Bayern und des deutschen Fußballs geschildert. Also viel Vergnügen und spannende Unterhaltung beim Reinhören.
Ein Club erreicht in der Bundesliga die Insel der Glückseligen. Die Insel hatte mich wieder. Später sangen die Ärzte dann. Nun war es bei mir nicht Westerland, sondern List, aber die Geschichte mit Sylt sollte für mich noch weitergehen. Denn es war nicht das letzte Mal, dass ich 4 Stationen machte, aber zunächst hieß es wieder lernen, ein Niveau höher als beim Gastenlehrgang. Inzwischen waren wir auch der erste Lehrgang, der mit der neuen, elektronischen Datenverarbeitung in der Materialwirtschaft der Marine vertraut gemacht wurde. Keine Anforderungen mehr mit analogen Formblättern, sondern mit Lochkartenformaten. Okay, ist jetzt auch nicht so spannend bis dahin, aber, wenn ich die Entwicklung in der Logistik über die nachfolgenden Jahrzehnte auch oder gerade dann im zivilen Bereich betrachte, war das bereits ein entscheidender Schritt in die Zukunft. Schließlich war und blieb die Logistik mir fast mein ganzes Berufsleben erhalten. Auch irgendwie so eine Leidenschaft von mir, wie der Profifußball. Einen solchen Schritt in die Zukunft, wie bei der Bundesmarine, hätte die Bundesliga in der Saison 1968-69 eigentlich auch gehen sollen. Aber es blieb zunächst nur bei der Wortassimilation zwischen Bundesmarine und Bundesliga, denn es schaffte eigentlich nur ein Club in der Bundesliga ebenfalls nun die Weichen in eine echte Zukunft zu stellen. Es war die ökonomische Kompetenz, die manifestiert wurde in den Persönlichkeiten Wilhelm Neudecker, Präsident des FC Bayern München, und Robert Schwan, dem ersten hauptamtlichen Manager der Bundesliga, die den Grundstein für die Entwicklung von einem zweitklassigen Münchner Fußballclub, der bis Anfang der 1960er Jahre auch im Schatten des damaligen Rivalen TSV 1860 München stand, zu einem Weltklasse-Club legten. Und diese ökonomische Kompetenz setzte damals bereits Maßstäbe für die Vermarktung des Produktes Fußball und der Marke FC Bayern. Aber auch deren Stars wie Franz Beckenbauer, Bulle Roth, Sepp Maier, Katsche Schwarzenbeck und Gerd Müller als Team. Paul Breitner hat das später einmal so dargestellt.
Fast alle Clubs hatten die gleichen Voraussetzungen. Aber außer Bayern hatte kein Club eine Vision. Nur bei uns hatten zwei Mann eine Vision, Schwan und Neudecker. Wir leben nicht mehr in der Elf-Freunde-Zeit, der Hippie-Pura-Zeit. Wir sind unseren Fans, Mitgliedern und Aktionären Rechenschaft schuldig. Unsere Aufgabe ist es, immer besser zu werden. Das wird immer schwerer, wir versuchen es trotzdem jedes Jahr, und wenn es nur um eine Stelle hinterm Komma geht.
Der FC aus Köln hatte unter Franz Krämer seinerzeit die gleichen Visionen, hat es aber nach dessen Tod versäumt, diese weiter zu verfolgen und umzusetzen. Der FC Bayern aber hat es wesentlich besser und konsequenter umgesetzt. Und man bedenke, zu der Zeit spielte man immer noch in der Grünwalder Straße. Wenn auch noch sehr semi-professionell, so nutzte man auch schon Werbedurchsagen für regionale, landestypische Produkte, wie Milch, Brot, Bier oder auch Gastronomie als Teil einer Werbe- und Vermarktungsstrategie. Neudecker und Schwan knüpften schon derzeit Kontakte zu potenziellen, überregionalen Sponsoren, die auch bereits Spieler wie Franz Beckenbauer oder Gerd Müller als Testimonials unter Vertrag nahmen. Oder zu einem Sportartikelhersteller, der mit den Bayern exklusiv Verträge abschloss. Robert Schwan war dabei nicht nur hauptamtlicher Manager des Clubs, sondern auch Berater von Franz Beckenbauer, den er ebenso professionell zu einer Kultfigur aufbaute. Es war aber eben auch die Strategie, die Mannschaft als Einheit und Marke zu platzieren. Und der sportliche und wirtschaftliche Erfolg gaben ihnen recht. Nicht die einzelnen Spieler, wie man es zum Beispiel bei Hannover 96 mit Skoblar und Heinkes darstellte, waren die Stars, sondern eben die Mannschaft und somit wurde die Mannschaft auch zur Marke. So setzten die Bayern in der Saison 1968-69 unter Trainer Branko Cevec auch nur insgesamt 13 Spieler ein, die der Trainer zu einer homogenen Einheit geformt hatte. Trotz solcher Superstars wie Franz Beckenbauer oder den Bomber der Nation, Gerd Müller, war die Mannschaft der Star. Das Gesamtkonzept FC Bayern stellte somit sich als wirtschaftliche und sportliche Einheit dar. Alles Dinge, die den meisten anderen Klubobern in der Bundesliga abgingen und die auch gegen deren neurotisches Traditionsempfinden gerichtet waren. Der FC Bayern hatte mit seiner Vermarktungsstrategie nun weitere Einnahmequellen erschlossen, womit er auch die fehlende Zuschauerkapazität nicht nur kompensieren konnte, sondern darüber hinaus auch bereits eine weitere Wertschöpfungsebene erreichte. Auch wenn es zu der Zeit noch nicht absehbar war, aber es war der Beginn einer einmaligen historischen Leistung eines Bundesliga-Clubs, Visionen umzusetzen und sich langsam, aber stetig von den Wettbewerbern abzusetzen. Der FC Bayern war dabei, sich eine Insel zu schaffen, die von anderen nicht mehr erreicht werden konnte. Mein Dasein auf der Insel gestaltete sich nun etwas entspannter als beim ersten Mal. Das lag auch daran, dass es jetzt Frühling wurde und schon mal die Sonne die Insel in einem anderen Licht erscheinen ließ. Man konnte so schon die Schönheit dieses Eilands erahnen. Die ersten Touristen, oder wie man damals noch sagte, Urlauber, Feriengäste oder Fremde, kamen inzwischen nach Sylt. Es war mehr Gastronomie geöffnet. Die Insel putzte sich heraus aus dem Winterschlaf. Kurz gesagt, es kam Leben auf die Insel. Und auch für uns gab es jetzt mehr Anlaufmöglichkeiten, wenn auch vielleicht nur zum Anschauen. Man kam schon mal mit der Inselbahn nach Kampen, so zum Promis schauen, oder die, die sich dafür hielten. Da war das Go-Gärtchen, wo sich die Insel Society traf, für uns leider nicht wirklich erschwinglich, dort mal reinzukommen. Übrigens ist Go-Gärtchen keine botanische Bezeichnung, sondern abgewandelt von Margret Gogarten, die 1951 das Lokal als Café gründete. Aber, da war auch das Pony, Deutschlands ältester Nachtclub, mit ebenfalls einer Promidichte, wie es sie sonst nirgends in Deutschland gab. Auch das war für uns natürlich nur mal von außen zu betrachten. Für drinnen fehlte uns zu der Zeit noch das nötige Kleingeld und der entsprechende Habitus. Es gab aber durchaus auch Lokalitäten in Kampen, wo man, wenn man seine Ersparnisse zusammenkratzte und etwas limitiert bestellte, durchaus mal Kampener Luft schnuppern konnte. So in den Katakomben der Kupferkanne. Gerade samstagsabends war da schon mal bei Diskomusik in den ehemaligen stollenartigen Bunkeranlagen so etwas wie Sylt-Flair zu spüren. Neben den Frühlingstouristen, denen es im Go-Gärtchen und Pony vielleicht doch auch zu exklusiv und expansiv war, kamen aber auch schon mal die Schwesternschülerinnen, unter anderem auch denen, aus der Nordseeklinik dann hier vorbei. Und durch die lauschigen Nischen in dem Gemäuer, war das dann durchaus auch romantisch. So langsam begann ich mich mit der Insel und nicht nur mit dieser, anzufreunden. Allerdings gingen dieses Mal die 3 Monate gefühlt wesentlich schneller vorbei und bevor die richtige Sommersaison losging, war schon wieder Kommandowechsel. Nun ging es weiter in die holsteinische Schweiz an den großen Plöner See, eigentlich ebenfalls eine Gegend, wo man Urlaub macht.
Die Bundesliga stagnierte und meine Motivation auch.
Nun war aber die Zeit in Plön nicht so besonders inspirierend für mich. Nach meinem Empfinden wieder viel zu viel Militär, Drill, Gelände, Sturmgepäck, Märsche durch die schöne holsteinische Schweiz. Die Landschaft ist viel zu schön, als dass man da mit 25 Kilogramm Gepäck im Schnellschritt durchlaufen sollte. Auch die Ausdauerläufe durch die Wälder an den Ufern der Seen waren wohl eher was für Leistungssportler. Dazu kam noch das Schießen mit Wertung. Auf dem Rummel hat man wenigstens noch einen Teddybär oder eine Rose bekommen, hier nur einen Einlauf, wenn man mal wieder das Gebälk vom Schießstand getroffen hatte. Und das Kutterpullen auf dem Plöner See unter Wettkampfbedingungen war auch vollkommen spaßbefreit. Kurzum, da musste ich halt durch. Genauso humorlos, wie meine weitere Ausbildung in Plön, ging es wohl auch in der Saison 1968-69 in der Bundesliga zu. Vom ersten Spieltag an gab es nur einen Tabellenführer, den FC Bayern. Und selbst die 1:0 Niederlage gegen meine Roten am 17. Spieltag konnte die Bayern nicht von der Tabellenspitze stürzen. Niemand konnte damals schon wirklich ahnen, dass dieser Sieg für Hannover 96 einer der wenigen Siege war, die gegen die Bayern errungen wurden. Die Roten setzten in der Saison 18 Spieler ein, aber es reichte auch wiederum mit den Stars Heinkes, Skobla, Siemensmeier nur zum 11. Tabellenplatz. Immer noch blieb man den erhofften und anvisierten Erfolg schuldig und im Gegenteil, die wirtschaftliche Lage entspannte sich auch nicht. Gerade einmal 23.095 Zuschauer waren im Schnitt in die 70.000 Zuschauerarena gekommen. Was stimmte also nicht? Mein Interesse am Bundesliga-Fußball und den Roten war aufgrund meines derzeitigen militärischen Status auch sehr limitiert. Aufgrund der mir in Plön abverlangten persönlichen Leistungsfähigkeit, hätte ich aber durchaus 90 Minuten und mehr bei den Bundesliga-Profis mithalten können. Aber im Oktober 1968 hatte die Qual ein Ende, Lehrgang mit Erfolg absolviert und wir warteten nun alle auf unsere neuen Kommandos. Kurz vor Lehrgangsende wurden diese dann mittels Aushang am schwarzen Brett der Inspektion bekannt gegeben. Jeder schaute nun mit Spannung drauf, wo er hinkommt. Mit besonders großer Aufmerksamkeit wurden natürlich die Bordkommandos verfolgt. Die Schulschiffe Gorfok und Deutschland waren die begehrtesten Bordkommandos, weil sie die interessantesten und längsten Auslandsturns garantierten. Und tatsächlich, einige der Kollegen kamen wirklich dorthin. Ich hoffte selbstverständlich auch auf einen dieser attraktiven Dienstposten. Doch als ich dann meinen Namen und mein Kommando entdeckte, war die Ernüchterung zunächst sehr groß.
Endgewinner ist
Marineversorgungsschule List Sylt.
Also, wieder auf die Insel. Nachdem sich der erste Schreck gelegt hatte, dachte ich so bei mir, eigentlich wolltest du ja immer auf See und eine Insel liegt ja im Meer, also hatte ich ja was ich wollte. Hurra, so kann man sich natürlich selbst motivieren. Angesichts der Überlegenheit des FC Bayern während der Saison und der Tatsache, dass der Tabellenzweite ein Nobody war, nämlich Alemannia Aachen, konnte man nicht gerade davon sprechen, dass die Bundesliga nun besonders spannend und motivierend wirkte. Seit 6 Jahren gab es nun diese Bundesliga. Anfangs mit großer Zuversicht und Enthusiasmus gestartet, trat sie nun aber immer noch irgendwie auf der Stelle. Statt sich in einer starken Liga starke Clubs entwickelten, die sich einen harten Wettkampf um die Plätze an der Spitze lieferten, spielte sich alles auf einem ziemlich niedrigen Niveau ab. Der Abstand zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenletzten in der Saison 1968-69 betrug gerade einmal 10 Punkte. Der Abstand zwischen den Tabellenersten und Zweiten 8 Punkte. Nun werden Optimisten sagen, das ist sehr ausgeglichen. Kann man sicherlich so sehen, aber wenn man dabei dann auch noch feststellt, dass der Meister des Vorjahres nur 17. wurde und somit absteigen musste, dann relativiert sich so eine optimistische Betrachtung sicherlich. Der FC Bayern hatte aber den nationalen Durchbruch erreicht. Neben der deutschen Meisterschaft gewann man auch noch den DFB-Pokal und gewann erstmals seit 1937, damals war es Schalke 04, das sogenannte Double. Aber ich hatte nicht nur ein Double, sondern sogar ein Triple gewonnen, nämlich das dritte Mal auf die Insel. Obwohl ja mein letzter Aufenthalt auf der Insel sich durchaus positiver gestaltete als davor, war ich nicht gerade besonders motiviert, nun wieder dorthin zurückzukehren, zumal es Oktober war und der Winter wieder bevorstand. Aber natürlich kannte ich inzwischen ja die Gegebenheiten besser. Somit war das Überwintern gleichzeitig die Vorfreude auf Frühling und vor allem auf den Sommer, mit all seinen Vorzügen von Deutschlands Urlaubsparadies Nummer 1, damals noch eher die Insel der Schönen und Reichen, dass die zwei Jahre dann mit die besten, abenteuerlichsten, erlebnisreichsten und spannendsten Abschnitte meines Lebens wurden, konnte ich da noch nicht ahnen.
Kaiser Franz und der King of MVS.
Robert Schwan war seit 1964 der Manager von Franz Beckenbauer, und seit 1966 ist Beckenbauer in den Medien und der Werbung präsent. Mit seinem Song Gute Freunde kann niemand trennen war er sogar in den Charts, oder Schlagerparade, wie es damals noch hieß, bis auf Platz 31 gekommen.
Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können.
Für einen Lebensmittelhersteller machte er Werbung für Tütensuppen, wofür er damals kolportierte 12.000 deutsche Mark bekommen haben soll. Später wurde er sogar zu einer Werbeikone. Alles, wie gesagt, damals unter dem Management von Robert Schwan. Der omnipräsente Star des FC Bayern und des deutschen Fußballs wurde dann 1968 auch von den Medien in den Adelsstand gehoben und als Kaiser Franz bezeichnet. Beckenbauer galt seinerzeit neben Pelé als der beste Fußballer der Welt, weshalb ihm diese Auszeichnung auch zu Recht zustand. Meine dritte Amtszeit auf Sylt war Ende 1968 angebrochen. Und auch mein Status hatte sich erheblich verbessert. Dienststelle war der S4-Bereich der Marineversorgungsschule. Mein Aufgabenbereich ging aber über meinen eigentlichen Truppenverwendungszweck weit hinaus. Das hatte den Hintergrund, weil mein Chef, ein Kaloi, der Versorgungsoffizier S4 der MVS, sich eigentlich nur auf seine Stabsoffiziersausbildung vorbereitete und konzentrierte. Es war auch der Grund, weshalb ich wieder auf der Insel war, denn mein Chef war zuvor beim Fachlehrgang mein Inspektionschef und hatte mich dann, als er S4 wurde, direkt bei der Personalstelle der Marine praktisch angefordert, als Lehrgangsbesten. Das war mein Schicksal, weil Logistik nun auch eine gewisse Leidenschaft von mir war. Somit hatte ich aber dadurch mehr oder weniger alle Freiheiten. Deshalb gehörte es dann auch zu meinen Aufgaben, den zivilen Freizeit- und Sporttitel der MVS zu verwalten, also mit den zugewiesenen Geldern aus diesem Titel Geräte und Ausstattung für die Freizeit- und Sporteinrichtungen der einzelnen Inspektionen und Dienststellen zu beschaffen. Dabei ging es um Mobiliar und Ausstattungsgegenstände, um Radios, Schallplattenspieler und Fernsehgeräte, insbesondere damals natürlich um den Austausch der Schwarz-Weiß-Geräte, als Ersatz oder Erstanschaffung für die Freizeit- und Aufenthaltsbereiche, ebenso um Sportgeräte und Ausstattung für den Freizeitsportbereich der MVS. Daneben oblag mir die Beschaffung des gesamten, über Rahmenverträge zu kaufenden Büro- und Ausbildungsmaterials im Rahmen der dezentralen Beschaffung, aber auch militärspezifische Beschaffungen zu Ausbildungszwecken über die Stützpunktversorgung. Es waren Aufgaben, die zunächst in ihrer Komplexität erst einmal zu handhaben waren. Nun besaß ich von meinen ganz wenigen sonstigen Talenten aber offenbar ein sehr ausgeprägtes Organisationstalent, was mich schnell in diese Aufgabe hineinwachsen ließ und mich auch schnellstens erkennen ließ, welche immensen Vorteile diese Aufgabenstellungen mit sich brachten. Jeder, der was wollte oder brauchte in seiner Inspektion, ob Hörsaalleiter, Gruppenleiter, Spieß oder Inspektionschef, musste bei mir vorstellig werden. Zunächst versuchten einige der Inspektionschefs, das noch auf dem kleinen Dienstweg so von Kaloi zu regeln. Ging aber nicht mehr, mein Chef verwies die allesamt immer direkt an mich, weil das sonst von seinen eigenen Vorbereitungen ablenkte. Während das sich auf dem Versorgungsbereich für Ausbildungs- und Büromaterial durchaus noch im geregelten Anforderungsmodus abwickeln ließ, war es aber bei den Geldern und der Beschaffung im Bereich des Freizeit- und Sporttitels schon wesentlich interessanter. Dem Titel wurde jährlich eine bestimmte Summe zugewiesen, die dann möglichst vor der nächsten Zuweisung verbraucht sein sollte, weil sonst die weitere Zuweisung gegebenenfalls gekürzt worden wäre. Andererseits war eben der zugewiesene Betrag bei weitem nicht so hoch, dass damit alle Bedarfsanforderungen hätten erfüllt werden können. Also galt es sorgsam abzuwägen, und damit wurde ich zu einem der beliebtesten und durchaus auch einflussreichsten Funktionsträger an der MVS. Wir hatten so im S4-Bereich eine eigene Prämisse entwickelt. Ganz oben anstanden selbstverständlich alle Anforderungen des Kommandeurs. Alles andere in der Reihenfolge des Eingangs und der Notwendigkeit. Und in Ermangelung anderslautender Richtlinien entschied ich über die Reihenfolge und Notwendigkeit. Ich hatte so das Gefühl, ich und der Kommandeur leiteten die MVS mit ihren jährlich 650 Rekruten, 1800 Lehrgangsteilnehmern und 270 militärischen und zivilen Stammpersonal. Darüber hinaus wurde auch meine Unterkunft komfortabler. Ich hatte in der Stabskompanie ein eigenes Zimmer mit einer Ausstattung, die ich über meine Möglichkeiten als Beschaffer eben entsprechend aufhübschen konnte. Alles in allem ein Zustand, der mich diese Insel nun immer mehr schätzen ließ und insbesondere die Winterzeit gut überbrücken ließ. Ich nutzte diese Zeit, um meine Beschaffungskontakte zu intensivieren, auch um mir die Sorgen und Nöte derer anzuhören und einzuordnen, die von mir eben entsprechende wohlwollende Bewilligungen für ihre Freizeitbereiche erwarteten. Wir hatten bei den meisten Einheiten der Marine, und so auch an der MVS, Fahrbereitschaften mit zivilen Fahrern. Nun waren die Möglichkeiten zu größeren Touren auf so einer Insel doch sehr begrenzt. Und sogenannte Bewegungsfahrten erfolgten meistens im Revier zwischen List und Hörnum. Umso erfreuter waren die Fahrer, wenn es mal über den Hindenburgdamm per Autozug aufs Festland ging. Aber dazu war immer ein sogenannter Fahrbefehl mit einer Begründung für so eine Fahrt erforderlich. Nun war ich ja der Herr der Beschaffung über die Rahmenverträge und diese Firmen hatten ihren Sitz unter anderem in Flensburg, Kiel und Hamburg. Und so kam ich mit meinem Kaloi zu der Übereinkunft, diese Anforderung aufgrund auch einer bestimmten Dringlichkeit doch direkt bei den Lieferanten abzuholen. Je nach Größenordnung der Bestellung gab es so vom Kaloi unterzeichnete Fahrbefehle für VW Käfer, VW Bulli oder gar 10 Tonner, was immer in der Fahrbereitschaft einen Jubelsturm auslöste und zu einem direkten Wettstreit unter den zivilen Fahrern führte. So führten mich dann, um auch der Wintertristesse zu entgehen, diese Fahrten regelmäßig aufs Festland, mal nach Kiel, auch mal nach Hamburg, aber meistens nach Flensburg zum Rahmenvertragspartner und zum Marinestützpunkt. Unterwegs hatten wir inzwischen unsere Landgasthöfe, wo man eine kräftige Hühnersuppe oder knackige Bockwürste bekam. Ich hatte auf einmal sehr viele Freunde an der MVS. Nun ging die Organisation der Beschaffung von Materialien aller Art auch schon mal über den üblichen Rahmen hinaus. Beim Besuch des damaligen Verteidigungsministers Gerhard Schröder, nein, natürlich nicht der spätere Bundeskanzler, an der MVS sollte auch eine Besichtigung erfolgen. Aus diesem Grund wurde natürlich vorab alles inspiziert und dabei festgestellt, dass unter anderem jede Menge Sparten in den Löschsandbehältern der einzelnen Inspektionen und Abteilungen und besonders im Küsten- und Katastrophenschutzbereich fehlten. So eine Aktion, wie so ein hochrangiger Besuch, löste immer eine gewaltige Nervosität bei allen Beteiligten aus. Und sogar mein Chef war nun in diese Vorbereitungen involviert. Angesichts der fehlenden Sparten ging somit an mich der Auftrag, dieses zu regeln. Eine Beschaffung auf den Anforderungsweg war so nicht möglich, da dafür der Verbleib der alten Sparten hätte zunächst nachgewiesen werden müssen, was aber irgendwie nicht möglich war. Nun hatte ich inzwischen durch mein Beschaffungsnetzwerk auch einen guten Draht zur Standortverwaltung Stoff im Westerland und ich fragte an, ob ich dort ca. 50 Sparten einmal leihweise für ein paar Tage bekommen konnte, dem man dort bereitwillig zustimmte. Also, per Fahrbereitschaft die Sparten abgeholt und durch die Gasten in Olivgrün umgemalt und dann an die entsprechenden Stellen verteilt. Der Tag des Besuches des Verteidigungsministers und die Besichtigung liefen ohne Beanstandungen. Mein Kalloi gab mir 4 Tage Sonderurlaub für die perfekte Erledigung des Spartenproblems, die ich dazu nutzte, die Insel für einen Heimaturlaub zu verlassen. Während meiner Abwesenheit fragte dann jemand von der Stoff bei der MVS nach, wann man denn die 50 Sparten zurückerhalten würde. Da niemand so richtig über die Sache Bescheid wusste und die Stoff die Sparten mit hellem Stil beschrieb, konnte man denen nur erklären, dass solche Sparten an der MVS nicht vorhanden sind, weil alle dort befindlichen Sparten in Olivgrün angestrichen sind. Okay, nach meiner Rückkehr konnte ich dann das Missverständnis ausräumen, allerdings erhielt die Stoff nun olivgrüne Sparten zurück, was mein gutes Verhältnis nach dort vorübergehend etwas beeinträchtigte. Aber durch solche Beschaffungserfolge wurde ich nun schon als der King of MVS angesehen.
Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.